Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit Christian Röther. Guten Morgen. Der Papst gilt als unfehlbar, allerdings nicht schon seit ewigen Zeiten, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern seit ganz genau 150 Jahren. Wir hören gleich, wie die Päpste unfehlbar wurden. Und in unserer Reihe über kleinere Religionen in Deutschland, da treffen wir zwei Mandäer, deren Situation hierzulande kein Tempel, kein Priester und eine ungewisse Zukunft. Vor 150 Jahren, da saßen im Vatikan einige hundert wichtige Männer zusammen. Sie diskutierten über die Rolle der katholischen Kirche in der Welt, über Liberalismus, über Revolutionen und über andere moderne Zumutungen, mit denen sich die Kirche konfrontiert sah. Es war das erste Vatikanische Konzil. Da stritten sie auch über die päpstliche Unfehlbarkeit. Die Frage war, kann ein Papst Glaubensfragen ein für alle Mal entscheiden oder eben nicht? Und da waren sich die Kirchenmänner gar nicht einig. Am Ende setzten sich die Befürworter dann aber doch ziemlich deutlich durch. Und zwar war das übermorgen vor 150 Jahren, also am 18. Juli 1870. Seit diesem Tag gilt der Papst als unfehlbar. Unser Rückblick von Kirsten Serow-Bielfeld, der beginnt jetzt aber mit fehlbaren Päpsten. Um die ging es bei dem Konzil nämlich auch.
Die Erinnerung an einen lange zurückliegenden theologischen Skandal ist im Rom des Jahres 1870 beim Ersten Vatikanischen Konzil offenbar noch immer lebendig, sagt der katholische Theologe Peter Neuner.
Und vor allem, es gibt Beispiele, wo Päpste in Irrtum gefallen sind. Der Fall Honorius war der entscheidende.
Papst Honorius I. gehört zu den Päpsten, die als Beweis dafür herhalten müssen, dass sich auch ein Pontifex irren kann. Zweifellos, dieser Mann des 7. Jahrhunderts hat seine Verdienste. Er hat das Fest der Kreuzerhöhung eingeführt und die Mission in der angelsächsischen Kirche gefördert. Und doch munkeln die Zeitgenossen immer wieder, dass er, nun ja, seinem hohen Amt auf dem Stuhl Petri nicht gewachsen sei. Als Beispiel dafür möge etwa seine Rolle im Streit um den Monophysitismus gelten. Dabei ging es um die Lehre, dass Christus nur eine, nämlich göttliche Natur habe. Das allerdings widersprach nun der bis dahin gültigen theologischen Position von der göttlichen und der menschlichen Doppelnatur Christi. In dieser hitzigen Auseinandersetzung hatte Papst Honorius I. nun so unglücklich agiert, dass man ihm Irrtümer unterstellt hatte. Und als Gipfel aller Peinlichkeit hatte ihn dann auch noch das dritte Konzil von Konstantinopel im Jahr 680 als Häretiker verurteilt. Nun könnte man vermuten, der Honorius-Streit aus dem 7. Jahrhundert sei irgendwann ad acta gelegt worden und in Vergessenheit geraten. Doch weit gefehlt. Rund 1190 Jahre später sorgt er beim Ersten Vatikanischen Konzil für gereizte Wortgefechte und zornbebende Kardinäle. Denn dort geht es um genau diese Frage, ob der Stellvertreter Christi auf Erden in Sachen des Glaubens und der Lehre Fehlurteile fällen, irren kann. Es scheint wie ein böses Omen. An diesem 18. Juli 1870 tobt ein heftiges Gewitter und taucht die ewige Stadt in nachtschwarze Dunkelheit. Der Donner kracht, Blitze umzucken den Petersdom. Auch im Innern ist vom Licht des Glaubens wenig zu spüren. Dort herrscht, wie der Dichter Heinrich Heine das einmal anlässlich eines anderen Theologenstreits formulierte, die Geistlichkeit im Dunkeln durch die Verdunkelung des Geistes. Denn in der Konzilsaula des Petersdoms wird gerade ein für Katholiken künftig unumstößlicher Glaubenssatz feierlich verkündet. Bis in unsere Tage wird er zu den umstrittensten Beschlüssen der Kirchengeschichte gehören. Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit.
Der Papst ist nicht unfehlbar als Privatperson, sondern als persona publica. Nach diesem Dogma ist das Urteil des Papstes unfehlbar, wenn er ex cathedra, das heißt in Ausübung seines obersten Lehr- und Hirtenamtes, eine Wahrheit des Glaubens und der Sitten für die ganze Kirche verkündet.
An diesem Dogma, so der Kardinal Walter Kasper, scheiden sich die Geister.
Wie kaum ein anderes Dogma steht dieses Dogma im Widerstreit der Meinungen. Es bildet bis heute eine kaum überwindbare Schwierigkeit. Wir müssen das Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils zunächst aus seinem geschichtlichen Zusammenhang heraus zu verstehen suchen. Dogmen fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern verstehen sich als Antwort des Glaubens auf eine geschichtliche Situation.
Gekennzeichnet ist diese geschichtliche Situation von den für die Kirche noch immer traumatischen Nachwehen der Französischen Revolution, aber auch von der italienischen Einigungsbewegung, die eine italienische Nation ohne den Kirchenstaat anstrebt und, ganz allgemein, von den Säkularisierungstendenzen der modernen Gesellschaft. So in Bedrängnis geraten, nimmt die Kirche Zuflucht zu einem Gegenangriff auf die Moderne. Gleichzeitig, so der Kölner Neuzeithistoriker Rudolf Lill, propagiert sie eine Aufwertung von Gehorsam, Autorität und Tradition.
Die Entwicklung vom Ersten Vatikanischen Konzil von Pius dem IX. Bis hin zu Pius dem XII. Das war eine Entwicklung, die der europäischen politischen und sozialen Entwicklung ganz entgegengesetzt war. Die gesellschaftliche Entwicklung ging zur Demokratie und die kirchliche Entwicklung ging zurück zum Absolutismus, um sich gegen die Moderne klar abgrenzen zu können.
Nachdem Papst Pius IX. 1869 das Erste Vatikanische Konzil einberufen hatte, machen unter den rund 770 Konzilsvätern aus aller Welt schon früh Gerüchte die Runde. Es heißt, er arbeite darauf hin, die päpstliche Unfehlbarkeit festschreiben zu lassen. Notfalls durch Akklamation, also ohne formale Abstimmung. Vorgestellt hatte er sich das wohl so.
Nämlich der Papst in der Mitte, umgeben von den Bischöfen, die ihm zujubeln und die seine Entscheidung nun festhalten. Also nicht demokratische Strukturen oder auf Demokratie hinweisende synodale Strukturen, sondern eine Autorität eines Einzelnen, das war sein Bild vom Konzil. Und dann kam es auch sicher in gezielter Weise zu dem Vorschlag, in diesem Konzil, das ja zunächst überhaupt keine Tagesordnung und kein Thema hatte, in diesem Konzil sollte die Unfehlbarkeit des Papstes am besten per Akklamationen verkündet werden. Also man hat sich so gedacht, der Papst wird hereingetragen auf seinem Sitz und die Bischöfe springen auf und jubeln ihm zu als dem unfehlbaren Papst. Das ist so nicht gekommen.
Denn die Unfehlbarkeitsdebatte sorgt für Zwist und spaltet die Teilnehmer in zwei Lager. Sie erscheint vielen Kritikern als theologischer Versuch, den päpstlichen Machtanspruch über die Turbulenzen der Zeit hinwegzuretten und zu bewahren. Die Unruhe unter den Konzilsvätern wächst.
Um die Unfehlbarkeit wurde massiv gestritten, sehr kontrovers argumentiert. Und man muss sagen, ungefähr ein Viertel der Bischöfe, vor allem aus Frankreich und insbesondere aus Deutschland, waren gegen diese Erklärung der Unfehlbarkeit.
Einer der schärfsten Kritiker ist der deutsche Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger.
Döllinger stellt nun als Historiker fest, diese Unfehlbarkeit ist nicht die Lehre der frühen Kirche. Sie ist nicht in der Heiligen Schrift begründet. Sie ist nicht praktiziert in den ersten christlichen Jahrhunderten. Er war überzeugt, dieses Dogma ist nicht möglich. Die gebildeten Kreise, vor allem die Historiker, werden es einfach nicht akzeptieren. Es kam zum offenen Streit und es kam sehr bald dazu, dass diese Bewegung um Döllinger sich dann als eigene kirchliche Gemeinschaft organisierte, als die altkatholische Kirche.
Der Streit geht so weit, dass es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem wutschnaubenden Papst und einem aufsässigen Kardinal kommt. Pius IX. Und der Kardinal Filippo Maria Guidi, Erzbischof von Florenz, brüllen sich an. Während draußen das Gewitter tobt und eine Fensterscheibe in der Konzilsaula klirrend zu Bruch geht. Die Dogmengegner werden von der päpstlichen Kamarilla regelrecht gemobbt. Man setzt sie unter psychologischen und theologischen Druck. Sie werden bespitzelt, überwacht und von wichtigen Beratungen ausgeschlossen. Im Umgang mit ihren Kontrahenten kämpfen die Unfehlbarkeitsanhänger durchaus mit harten Bandagen. So wütet einer der Bischöfe mit Blick auf den Gegner: Ein neuer Luther, werft ihn raus. Und damit dürfte er durchaus die Meinung des Papstes getroffen haben, denn der macht deutlich, was er von den widerborstigen Oberhirten aus dem Land der Reformation hält. Er ist sich sicher, der deutsche Geist hat alles verdorben. Und so stimmt das Konzil in seiner 4. öffentlichen Sitzung über die Vorlage zur Unfehlbarkeit ab. Allerdings, entnervt von dem Gezänk, sind viele Teilnehmer schon vorher abgereist, sodass sich nur noch 535 Stimmberechtigte in der Konzilsaula einfinden. Von ihnen stimmen nur 2 Bischöfe mit Nein.
Die Bischöfe, auch diejenigen, die gegen das Dogma von der Unfehlbarkeit argumentiert hatten, haben sich fast alle unterworfen, haben diese Unterwerfung dann auch von ihren Diözesanen verlangt.
Das Dogma wurde auf dem Ersten Vatikanischen Konzil nicht ausdiskutiert. Es war durch scharfmacherische Tendenzen hochgespielt und teilweise gewaltsam gegen begründete Bedenken durchgedrückt worden.
Der Schweizer Theologe und Historiker August Bernhard Hasler urteilt in den 1970er Jahren, es sei die Ideologisierung einer Ideologie, deren typisches Kennzeichen es ist, zwar kein Fundament in der Realität zu besitzen, jedoch mit dem Totalitätsanspruch auf Wahrheit aufzutreten. Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit wirft lange Schatten. Sie reichen vom Kulturkampf im Kaiserreich bis ins 20. Jahrhundert.
150 Jahre päpstliche Unfehlbarkeit, ein Beitrag von Kirsten Serup-Bielfeld. Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk und wir stellen Ihnen dieser Tage hier Religionen vor, die es in Deutschland zwar gibt, die aber ziemlich klein sind und eher unbekannt. Heute, im 8. und letzten Teil dieser Reihe, geht es um die Mandäer. Ungefähr 2500 Mandäer gibt es in Deutschland, aber sie haben keinen einzigen Priester. Und sie fürchten auch aus anderen Gründen um ihre Zukunft. Tim Baumann hat mit 2 Mandäern gesprochen und sein Beitrag beginnt mit dem mandäischen Neujahrsfest. Das wird in diesem Jahr ab dem 16. Juli gefeiert, also ab heute und zwar so.
Meistens ist es so, dass dann die Großfamilie zusammenkommt und dann bis zum Sonnenuntergang soll dann die ganze Familie zu Hause sein. Und dann muss jeder sich waschen, also wirklich duschen. Und dann wird ein Gebet ausgesprochen und dann zieht man sich etwas schicker an.
Erzählt die Münchnerin Sally Aldehaisi über Neujahr, das wichtigste Fest der Mandäer.
Wir feiern die Schöpfung der Welt sozusagen, also das ganze Entstehen.
Die Welt der Mandäer ist zweigeteilt, denn der Mandäismus gilt als die letzte gnostische Religion und hat dementsprechend ein dualistisches Weltbild, erklärt Sam Saidi, der Bruder von Salih al-Dehaisi.
Im Mittelpunkt des irdischen Lebens steht der Mensch. Er wohnt in der vergänglichen Welt des Dualismus. Damit ist gemeint Leben und Tod, Gut und Böse, Licht und Finsternis. Die Verbindung zwischen diesen Welten ist die Seele, die auch Vernunft und Tugenden verbunden wird.
Die Vernunft nimmt in der Religion der Mandäer eine besondere Rolle ein. Das zeigt sich schon am Namen. Das Wort Mandäer stammt vom aramäischen Wort Menda ab, was Weisheit bedeutet oder Erkenntnis. Durch die Vernunft versuchen die Mandäer, sich Gott zu nähern und in die Lichtwelt zu gelangen. Diese Lichtwelt ähnelt dem, was andere Paradies nennen.
Das menschliche Leben ist daher eine andauernde Anstrengung, dass die Seele die edlen Attribute behält und zu ihrem edlen Ursprung zurückkehrt am Ende des Lebens.
Dafür müssen die Mandäer ihre Seele trainieren. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist ihr Verhaltenskodex. Den nennen sie das große Fasten.
Also man fastet von allen Taten, die die Tugenden von den Menschen stören können und auch das Verhältnis zwischen dem Menschen und auch Gott. Das heißt, wenn man die Gebote des großen Fastens in den Heiligen Schriften von den Mandäern liest, erkennt man darin die Grundsätze eines korrekten ethischen Verhaltens. Sei es quasi das Fasten vom Lügen, vom Stehlen, vom Mord und auch vom Betrug und so weiter.
Eine Konsequenz daraus ist der strikte Pazifismus der Mandäer. Das große Fasten sei aber auch eine große Anstrengung, meint Sam Saidi.
Da braucht man dafür eine spirituelle Energie, eine spirituelle Kraft.
Diese Kraft wollen die Mandäer aus dem Studium ihrer heiligen Schrift ziehen, dem Jinsaraba, was übersetzt so viel bedeutet wie der große Schatz. Außerdem suchen sie auch im alltäglichen Leben nach religiöser Erkenntnis.
Jede Erfahrung, die man selber macht mit der Wahrheit der Existenz und so weiter, ist völlig legitim nach Erreichen von bestimmten, ich sage jetzt mal von Wissensrangen, dass man da dort auch diese Erfahrung dokumentiert. Und mit der Zeit haben sich dann auch viele von diesen niedergeschriebenen Erfahrungen auch zu einer, wir nennen das Schatztruhe, entwickelt, sprich, und da sind Schriften, die haben jetzt nicht unbedingt diesen Charakter von heiligen Schriften im Sinne von Koran oder Bibel, sondern die führt man als sogenannten Diwan. Und diese Diwane oder Divane, das sind Sammlungen von den Erfahrungen der Vorfahren.
Die Suche nach Erkenntnis ist aber nur ein Aspekt, durch den die Mandäer ihre Seelen stärken wollen. Denn die Seele regeneriert sich im Mandäismus auch durch Rituale im fließenden Wasser, in denen jeder Schritt, jede Geste genau choreografiert ist. Die Mandäer glauben, dass das Wasser des Flusses ihre Seelen reinigt und sie für kurze Zeit mit der Lichtwelt verbindet. Deshalb lassen sie sich im Laufe ihres Lebens immer wieder taufen, erzählt Salih al-Dehaisi.
Wenn man jetzt ein Gotteshaus hat und da ein Becken gibt, ein Wasserbecken, wo man dann immer getauft werden kann, dann würden wir tatsächlich, man kann sich dann tatsächlich jeden Sonntag taufen lassen.
Diese Möglichkeit haben heute aber nur noch wenige. Weltweit gibt es noch 40.000 bis 60.000 Mandäer. Die Schätzungen variieren. Viele von ihnen sind auf der Flucht oder leben in der Diaspora. Ihre ursprüngliche Heimat ist das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris in Irak und Iran. Die Religion ist vor rund 2000 Jahren entstanden. Es gibt Elemente, die sich auch in Judentum und Christentum finden. Besonders wichtig ist für die Mandäer Johannes der Täufer. Doch Kriege und Verfolgung haben die religiöse Minderheit an den Rand der Vernichtung gebracht, was manchmal auch ganz profane Gründe hat.
Die Goldschmiederei ist bei uns so der Hauptberuf von früher an und viele unserer Großeltern, Väter, Onkels sind jetzt Goldschmieder und das ist jetzt so, dass im Irak halt viele auch überfallen wurden. Die wurden dann gleich auf der Stelle getötet, dann wurde der Laden ausgeräumt.
Viele andere Mandäer wurden entführt, erzählt Salih al-Dehaisi.
Wir bekommen halt immer wieder mit, wie Leute aus unserer Religion als Geisel genommen werden, um dann Geld zu bekommen. Und es ist auch sehr oft vorgekommen, dass man dann das Geld zusammenbekommen hat und den Entführern gegeben hat und dann bekommt man trotzdem nur eine Leiche zurück.
Viele Mandäer haben deshalb ihre Heimat verlassen und auch in Deutschland Zuflucht gesucht. Hier können sie zwar in relativer Sicherheit leben, die Religion ausüben, das ist in der Diaspora aber kaum möglich. Das Problem?
Wir haben leider keinen Priester. Wir hatten einen in München, Der ist aber nach Schweden dann ausgewandert. Die haben dort mehrere Gotteshäuser. Wir sagen dazu Mendi. Aber in Deutschland haben wir leider noch kein Gotteshaus.
Weltweit soll es laut einer aktuellen Studie nur noch rund 40 mandäische Priester geben. Manchmal gelingt es den Mandäern in Deutschland, für einen hohen Feiertag einen Priester einzufliegen. Der sei dann aber oft überfordert, weil hunderte Gläubige aus dem ganzen Land anreisen, um sich in fließendem Wasser taufen zu lassen.
Er steht halt die ganze Zeit im Wasser und auch wenn gutes Wetter ist, dann ist es so, dass ihm auch irgendwann die Füße einschlafen im kalten Wasser. Und deshalb versuchen wir halt dann immer so gruppenweise die Taufe durchzuführen. Also er gibt halt immer sein Bestes, möglichst viele Angehörige zu taufen, aber es ist leider nicht immer einfach. Und es ist halt auch immer schwierig, zwei Priester gleichzeitig nach Deutschland zu bringen.
Der Priestermangel hat auch noch eine andere Konsequenz, erklärt Sally Aldehaisi.
Man betet auf Aramäisch, das ist eine alte Sprache, die nicht jeder kann und sie ist auch sehr schwierig zu lesen. Es ist eine komplett andere Schrift auch als Arabisch. Es ist auch schwierig, jetzt heutzutage diese alte Sprache zu lernen. Die können mittlerweile eigentlich auch nur unsere Priester und ein paar Leute, die sich für die Sprache interessieren. Die können diese Schrift lesen und auch sprechen und dann kann man auch beten.
Viele Mandäer sind also auf jemanden angewiesen, der ihnen vorbetet und die Schriften übersetzt. Daher sind ihre Rituale und Traditionen vom Aussterben bedroht. Und auch die Mandäer insgesamt fürchten um ihren Fortbestand. Denn Mandäer können traditionell nur diejenigen werden, deren Eltern auch Mandäer sind. Es gibt keine Konversion. Das kann in den Familien zu Konflikten führen.
Weil wenn man eine Person aus einer anderen Religion heiratet, dann ist es wie ein Austritt aus unserer Gemeinde. Und viele Eltern brechen da einfach den Kontakt zum Kind ab.
Auch hier ist Teil des Problems, dass die Mandäer in Deutschland keine Gotteshäuser haben.
Wo wir uns wenigstens an unseren religiösen Festen treffen können und die Jugendlichen unter sich zum Beispiel kennenlernen oder einfach mal zusammenkommen an bestimmten Festen. Es ist schwierig, dass die Jugend dann sich kennenlernt.
Gemeindezentren schaffen, Priester ausbilden. Das sind in Deutschland also die wichtigsten Herausforderungen für die bedrohte Religionsgemeinschaft. Momentan scheitert das allerdings am Geld. Die mandäische Gemeinde könne diese Kosten nicht alleine stemmen, sagt Sam Saidi. Deshalb hofft er auf staatliche Unterstützung.
Ich wünsche mir immer, dass da ein Kenntnis entsteht, dass wir tatsächlich Erbträger der alten Kultur von Mesopotamien sind. Ich finde es schade, dass wir jetzt nicht diese Unterstützung oder diese Aufmerksamkeit haben, um auch dieses Kulturerbe zu pflegen. Es wird oft über Projekte gesprochen, wie man bestimmte Altertümer zum Beispiel ausgrabt, beziehungsweise es werden bestimmte Bücher geschrieben über Geschichten oder halt Interpretationen von bestimmten Phänomenen dort. Auf der anderen Seite lebt eine ganze Gruppe von Menschen und pflegt eine Tradition, eine lebendige Praxis und dazu gibt es keine Unterstützung.
In Deutschland leben inzwischen zwar rund 2500 Mandäer, doch ihre Religion hat hier noch keine neue Heimat gefunden.
Ein Beitrag von Tim Baumann war das. Und das war auch zugleich der letzte Teil unserer kleinen Reihe über kleinere Religionen in Deutschland. Da kamen auch schon zu Wort Daoisten, Bahai, Jainas, Jesidinnen, Drusen, Sikhs und ein Shintoist. Alle diese Beiträge, die können Sie online finden auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Morgen an dieser Stelle geht es auch nochmal um die vielen Religionen, die es inzwischen gibt in Deutschland. In einem Interview mit dem Religionswissenschaftler Michael Schmiedl, da versuchen wir, den religiösen Pluralismus in Deutschland ein bisschen zu sortieren. Nach den Nachrichten folgt hier der Marktplatz. Da geht es um Hightech mit Tretantrieb, Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs für jeden Zweck. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.